Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was ist in der Kirche wichtig und was nicht? Darüber gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich nenne mal so ein paar Fragen, über die man so diskutieren kann. Ist es wichtig, dass der Gottesdienst um 10 Uhr beginnt oder könnt ihr auch um 9 Uhr oder 11 Uhr beginnen? Oder womöglich um 18 Uhr oder 19 Uhr? Über solche Fragen haben sich schon Gemeinden gespalten. Erst recht ein spannendes Thema ist die Musik. Soll es Musik mit Orgel oder Schlagzeug geben? Auch darüber kann man trefflich streiten. Dann gibt es noch so spannende Fragen wie, soll man sich sonntags fein anziehen, weil ja der Tag etwas Besonderes ist? Oder soll man so zum Gottesdienst gehen wie im Alltag, weil Christsein am Sonntag und im Alltag ja nicht auseinanderfallen sollen? Oder noch eine Frage, sollte man vor dem Gottesdienst zur Ruhe kommen, um sich auf die persönliche Begegnung mit Gott einzustellen? Oder sollte man die anderen begrüßen und miteinander reden, weil Gemeinde ja Gemeinschaft ist? Mein Eindruck, bei all diesen Fragen ist es schwer, eine eindeutige Antwort zu finden. Andere sehen das anders, die sagen, also nur so darf es sein und wenn das nicht so ist, dann komme ich nicht mehr. Es gibt andere Fragen, da sind wir uns vermutlich einig. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorschlagen würde, ich predige nicht mehr über die Bibel, sondern über Grimms Märchen, dann gäbe es sicher Widerstand, zu Recht. Und so ist aber die Frage, bei welchen Fragen muss es verschiedene Meinungen geben, einer Kirche, in einer Gemeinde, und bei welchen Fragen ist es wichtig, eine klare Meinung zu haben? Wie kommen wir da weiter? Da hilft der Blick in die Bekenntnisse. Natürlich, das Entscheidende ist, was in der Bibel steht, keine Frage. Aber Bekenntnisse sind eine Art Zusammenfassung von dem, was in der Bibel steht. Natürlich können die auch irren, aber viele Christen in vielen Zeiten haben sich daran gehalten. Und so sollten wir die Dinge, die in den Bekenntnissen stehen, nicht einfach so über Bord werfen. Und so können wir fragen, die Dinge in den Bekenntnissen, könnten das vielleicht die Dinge sein, die auch in einer Gemeinde gelten? Bei anderen Fragen kann man da zwar drüber reden, aber da müssen wir dann einüben, tolerant zu sein, auch verschiedene Meinungen anzuerkennen. Und schon gar nicht können wir sagen, wenn du da anderer Meinung bist, dann bist du kein Christ oder so. Das kann eh nur der Herr ins Herz gucken. Wir schauen uns in dieser Predigtreihe, die hatten wir schon vor einiger Zeit begonnen, heute der zweite Teil, schauen wir uns an die Barmer Theologische Erklärung. Ein Bekenntnis aus dem Jahr 1934, also kleines Jubiläum, 90 Jahre dieses Jahr. Und ein Bekenntnis, wo auch alle Pfarrer und Presbyterinnen und Presbyter darauf verpflichtet werden. Und da wir ja in diesem Jahr auch neue Presbyter haben, ein neues Presbyterium, passt das auch. 1934, die Barmer Erklärung stammt also aus der Zeit des Nationalsozialismus. Eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit, wo es ganz besonders wichtig war, zu klären, wofür steht eigentlich Kirche und wofür nicht. Und dafür können wir auch heute lernen. Die Barmer Theologische Erklärung hat 6 Thesen. Wir haben sie übrigens jetzt auch da hinten an der Kaffeeecke, kann man sie auch sehen. Schaut mal vorbei gleich. Und von diesen 6 Thesen schauen wir uns heute die 3. und die 4. These an. Dazu jeweils ein Bibelvers, der in der Barmer Theologischen Erklärung den Thesen zugeordnet ist. Und als Überschrift nehmen wir heute der Charakter der Gemeinde. Dazu also zuerst die 3. These. Die betrachten wir mit dem Motto die Gestalt der Gemeinde. Und die These lautet, die christliche Kirche ist die Gemeinschaft von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben, wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft, wie mit ihrer Ordnung, mitten in der Welt der Sünder als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung, ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen. Und der Bibelvers dazu ist Epheser 4, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. Kleine persönliche Bemerkung, ich mag diesen Vers besonders gerne, ist nämlich der Trauspruch von meiner Frau und mir. Ja, wir sind hier im Siegerland und im Siegerland gibt es in fast jedem Dorf ein Vereinshaus. Warum heißt das Vereinshaus? Weil die evangelischen Gemeinschaften sich als ein Verein organisieren. Das würde ich an deren Stelle auch so machen, also ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Die Frage aber ist, von ihrem Charakter her, ist die christliche Gemeinde eigentlich ein Verein? Wenn wir uns die dritte Barmer These anschauen, müssten wir sagen, eigentlich nicht. Warum nicht? Ein Verein ist eine Interessensgemeinschaft. Da tun sich Leute aus freiem Willen zusammen und sagen, wir bilden einen Verein. Und in der Barmer Erklärung heißt es, dass die christliche Gemeinde eine Gemeinde von Brüdern ist. Heute hätte man sicher Geschwister oder Schwestern und Brüder geschrieben. Geschwister tun sich nicht sozusagen aus freien Stücken zusammen. Geschwister haben sich nicht gegenseitig ausgesucht. Geschwister sind deswegen Geschwister, weil sie gemeinsame Eltern haben. Und so sind Christen Geschwister, weil sie einen gemeinsamen Vater im Himmel haben. Das verbindet. Sie glauben gemeinsam an Jesus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Wir haben es in dem Wochenspruch gehört. Und der uns verbindet, alle, die an ihn glauben, mit Gott, dem Vater. Das hält eine Gemeinde zusammen. Die Verbindung zu Jesus. Und das ist nicht nur etwas Theoretisches, dass man das irgendwie im Kopf weiß, sondern in der Barmer These heißt es, Jesus handelt in seiner Gemeinde. Und dazu passt auch Epheser 4, 14, wo Jesus als das Haupt bezeichnet wird. Das Haupt, der Kopf, ist im Körper das bestimmende Organ. Was im Kopf gedacht wird, führen die Organe aus. Und so handelt Jesus in seiner Gemeinde. Er ist der Herr. Und das ist eben der Unterschied zu einem Verein. Ein Verein ist eine menschliche Größe, da tun sich Menschen zusammen und eine Gemeinde ist eine geistliche Größe. Da wirkt Jesus durch sein Wort und durch seinen Geist. Was heißt das jetzt für eine Gemeinde konkret? Wie wirkt sich das aus im Miteinander? Zunächst mal dies, in einer Gemeinde treffen sich sehr, sehr unterschiedliche Menschen. So wie Geschwister auch sehr unterschiedlich sind. Man fragt sich manchmal bei Geschwistern, können die eigentlich die Söhne und Töchter der gleichen Eltern sein, wo die so anders sind? Überlegt mir, wer Geschwister hat, wie ist das? Ne? Aber so ist das auch in der Gemeinde. Und darum ist das in der Gemeinde erstmal wichtig, ja, wir dürfen unterschiedlich sein. Dass nicht der eine sagt, du musst genauso denken wie ich, du musst den gleichen Geschmack haben, du musst genauso aussehen, dich genauso kleiden, die gleichen Gewohnheiten haben, dein Haus, dein Garten, deine Wohnung muss auch, nein, alles kann unterschiedlich sein. Auch die Herkunft eines Menschen ist im Christsein nicht das Entscheidende. Darum können Christen keine Nationalisten sein. Natürlich, auch Christen können dankbar sein für das Land, in dem sie leben. Auch Christen können unterschiedliche Meinungen darüber haben, wie viele Menschen aus anderen Ländern wir aufnehmen. Das ist eine politische Frage. Aber Christen wissen, die Verbindung durch Jesus ist immer stärker als die Verbindung durch eine Nation. Das ist das Entscheidende. Und es ist schön, dass wir mit Menschen aus der ganzen Welt, aus unterschiedlichen Völkern, unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlichen Sprachen verbunden sind durch Jesus Christus. Das verbindet das Leben mit ihm. Das Leben nach seinen Geboten. Und alles andere kann völlig unterschiedlich sein. Und darum, und ich erinnere uns nochmal an die Fragen, die ich zu Beginn nannte, all diese Fragen sind keine Fragen, wo in der Bibel eindeutig etwas steht. Und darum ist es gut, dass wir an dieser Stelle ein weites Herz haben, tolerant sind, eben zum Beispiel beim Thema Musik, Kleidung, Geschmacksfragen, was auch immer. Und nicht nur das. In Epheser 4 lesen wir, dass wir wahrhaftig sein sollen in der Liebe. Das ist eine Herausforderung. Lieben. Also nicht nur tolerant sein, sagen, ja, lass den mal, sondern lieben. Geschwister in der Gemeinde zu lieben, ist manchmal nicht einfach. Es gibt ja auch in der Gemeinde Leute, die sind mir sympathisch, nicht? Finde ich toll, wenn ich die sehe, gleich umarmen. Und es gibt andere, naja, das fällt mir schon etwas schwerer. ist wie unter leiblichen Geschwistern. Ich kriege das immer mit bei Beerdigungen, da treffen sich ja oft dann die Geschwister der verstorbenen Eltern. Und es kommt leider gar nicht so selten vor, dass ich dann höre, ja, also mit dem habe ich keinen Kontakt mehr. Nee, wir sehen uns nicht mehr. Ja, dann frage ich, kommt der auch? Ja, manchmal ist er nicht mal informiert worden. Das ist traurig und das ist schmerzlich. Natürlich, in der Gemeinde muss nicht jeder mit jedem eng befreundet sein. Aber wie können wir uns trotzdem lieben? Zum Beispiel so, dass wir nicht schlecht übereinander reden. Auch in einer Gemeinde wird leider viel getratscht. Überlegt doch mal, mit wem habe ich so in der Gemeinde mein Problem? Und dann fragt euch, was kann dieser Mensch denn gut? Wir haben in der Lesung von den Gaben gehört. Und was ist wertvoll an ihm oder an ihr? Vielleicht sagt es dem anderen mal. Oder sagt es auch anderen. Das ist was Besonderes, positiv über einen anderen zu reden, der nicht dabei ist. Ich glaube, die Liebe in der Gemeinde kann wachsen, wenn wir ganz viel positiv miteinander und übereinander reden. Prüft mal, wenn ihr so über andere oder mit anderen redet, sagt ihr mehr Positives oder mehr Negatives? Ich hörte mal so, das Verhältnis 10 zu 1, positiv, negativ wäre gut. Ich glaube, 3 zu 1 ist auch schon ganz gut. Noch ein Baustein der Liebe. Zeit füreinander haben. Es ist gut, dass wir nach dem Gottesdienst zum Kaffeetrinken zusammenkommen. Natürlich ist keiner verpflichtet, dahin zu gehen. Aber für die, die bisher nicht da waren, wie wäre das mal auszuprobieren? Miteinander ins Gespräch zu kommen? Vielleicht sogar mit Leuten, die ich bisher gar nicht so wahrgenommen habe? Ich höre da manchmal ein Problem. Da sagt dann einer, womöglich spricht mich einer an und ich weiß gar nicht, wer das ist. Wie peinlich. Oder noch peinlicher, ich frage einen anderen, sind Sie neu hier, bist du neu hier? Und dann sagt der andere, ich gehe schon seit Jahren hier in die Gemeinde. Ich mache euch Mut, habt Mut zur Peinlichkeit an dieser Stelle. Es wäre doch schade, deswegen gar nicht ins Gespräch zu kommen. Und zum Trost, bestimmt können sich 99% von euch Namen und Gesichter besser merken als ich. Ich hatte auch schon viele peinliche Situationen. Liebe. Natürlich auch füreinander da sein, sich besuchen, also da können wir noch viel zu sagen. Schauen wir weiter in der dritten Barmer These. Die Gemeinde soll bezeugen, dass sie zu Jesus gehört, dass sie sein Eigentum ist, wie es hier heißt. Wie? Dreierlei ist hier genannt. Der Gehorsam, die Botschaft und die Ordnung. Schauen wir uns die drei Dinge an. Gehorsam, dass eine Gemeinde nach Gottes Geboten lebt. Nicht, dass sie perfekt ist. Wir hören ja hier, die Gemeinde ist eine Gemeinde der begnadigten Sünder. Aber indem sie, wie Paulus schreibt, Epheser 4, immer weiter wächst zu Christus hin. Also dass Christen nicht sagen, ach, ich bin ja irgendwie ganz zufrieden mit meinem Christsein, kann ja eigentlich alles so weitergehen. Nein, dass ich immer frage, wie kann ich weiterkommen, wie kann ich wachsen, wie kann ich noch mehr leben, dass es Gott gefällt. Das zweite, was hier genannt wird, ist die Botschaft, dass eine Gemeinde klar von Jesus redet, im Gottesdienst und woanders auch. Und dass es da keine falschen Kompromisse gibt. Wie heißt es im Barmen? Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt und ihrer Botschaft, ihrer Ordnung, ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweiligen weltanschaulichen und politischen Überzeugung überlassen. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, es ist ja nie verkehrt, aus der Geschichte zu lernen, dann merken wir, genau das ist immer wieder passiert. Zu Kaiserszeiten war die Kirche kaisertreu, im Nationalsozialismus zum großen Teil hitlertreu, in der DDR nannte sie sich Kirche im Sozialismus. Und heute? Heute hört man in der Kirche auch nur vielfach das, was man im Parteiprogramm der Regierungspartei nachlesen kann. Schade, dass sich Kirche so anpasst. Und ich bin sicher, wenn sich irgendwann der politische Wind in Deutschland mal dreht und wir eine ganz andere Politik haben, dann wird es nicht lange dauern, bis die Kirche sich auch wieder anpasst. Naja, es dauert ein bisschen, man ist mal ein bisschen hinterher, aber irgendwann wird das kommen. Ich nehme mal nur ein kleines Beispiel aus Bremen, von dem ich dieser Woche gelesen habe. Da gab es in der Innenstadt in Bremen eine Friedensmahnwache, ganz regelmäßig seit 2007. Und jetzt sagt die Bremische Kirche, naja, man kann ja als Christ jetzt auch vertreten, dass es Rüstungsexporte gibt, nicht Ukraine und so. Also Friedensmahnwache wird verboten. Jetzt stehen sie ein paar Meter weiter auf städtischem Grundstück. Also so passt sich Kirche immer jeweils an und das ist traurig. Also egal, ob nun links oder rechts, wir machen keine politische Diskussion, aber entscheidend ist, bleiben wir als Kirche bei dem, was Gottes Wort sagt. Und lernen wir von den Erfahrungen im Dritten Reich, wo das eben leider auch immer wieder passiert ist, dass Kirche sich angepasst hat. Dass wir mutig zu Jesus stehen, zu seinem Wort. Nicht nur im Gottesdienst, auch in persönlichen Gesprächen. Wissen eure Bekannten, eure Freunde, eure Nachbarn, dass ihr Christen seid? Nun steht in der These aus Barmen noch ein drittes. Die Kirche soll durch ihre Ordnungen bezeugen. Das ist interessant. Die Ordnung der Kirche, zum Beispiel Kirchengesetze, die sollen also auch nicht einfach nur neutral sein, sondern auch ein Zeugnis sein. Wie geht das denn? Zum Beispiel Paragraph 65b unserer Kirchenordnung, da heißt es über die Presbyteriumssitzungen, die Sitzungen werden mit Schriftlesung und Gebet eröffnet und mit Gebet geschlossen. Finde ich wunderbar. Dadurch wird kirchenamtlich klar gemacht, die Gemeindeleitung soll nicht nur einfach menschlich entscheiden, was wir so gerade denken oder was die Mehrheit ist, sondern sollen immer fragen, Herr, was willst du und um seinen Beistand bitten. Ein kleines Zeichen in der Ordnung der Kirche, das auf Jesus hinweist. Aber auch das, was wir uns gleich zur vierten These anschauen, gehört dazu. Also als zweites die vierte These. Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe die Kirche sich abseits von diesem Dienst besondere mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben und geben lassen. Und der Bibelvers dazu, Jesus Christus spricht in Matthäus 20, 25, 26, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und das ist die Überschrift über die vierte These, der Dienst in der Gemeinde. Was macht das Leben einer Gemeinde aus? Die Gemütlichkeit, die Geborgenheit, das ist alles schön. Schön, wenn wir uns in der Gemeinde wohlfühlen. Aber in der vierten Barmer These wird etwas anderes genannt, nämlich das Dienen. Wir hören hier von dem der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienst. Christliche Gemeinde ist also dienende Gemeinde. Und ich habe den Eindruck, dass das gerade für uns ganz wichtig ist. Denn das ist so der Trend unserer Gesellschaft, dass wir immer wieder fragen so, ja, wo fühle ich mich wohl? Normal ist es nicht schlimm, sich wohlzufühlen, aber Gemeinde ist mehr. Gemeinde hat einen Auftrag, soll eben nicht nur für sich selber da sein und sagen, wie schön, dass es uns so gut geht. Von dem Auftrag hören wir nächste Woche noch mehr. Aber damit der Auftrag der Kirche ausgeführt werden kann, braucht es Dienerinnen und Diener. Heute sprechen wir in der Gemeinde eher von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ist auch gut und richtig. Aber dienen meint eigentlich noch mehr als mitarbeiten. Dienen heißt, ich setze mich mit Haut und Haaren dafür ein. Und ich sage, das ist nicht nur so ein kleiner Teil, das ist mein Leben, dass ich ein Diener bin. Natürlich können sich nicht alle Leute von morgens bis abends mit der Gemeinde beschäftigen. Viele haben eine Arbeit, man braucht Zeit, um zur Ruhe zu kommen, da sind Familien, alles richtig. Aber die Frage ist trotzdem, sind wir Diener in der Gemeinde? Oder kommt die Gemeinde immer nur so an letzter Stelle, so nach dem Motto, naja, wenn ich noch Zeit übrig habe, dann könnte ich ja was in der Gemeinde tun. Aber wenn was anderes kommt, irgendein anderer Termin, ach, dann ist der im Zweifel wichtiger. Ich muss ja nicht regelmäßig dabei sein. In diesem Sinne fragt Gott Sie, fragt Gott dich heute Morgen, bist du ein Diener, bist du eine Dienerin? Und wie sieht dein Dienst für Gott in der Gemeinde aus? Wie wichtig ist dir dieser Dienst? Was bist du bereit, für diesen Dienst zu investieren? In Klammern, wer dient, erfährt ganz besonders, dass Jesus der größte Diener ist und dass er uns gedient hat. Das heißt, letztlich gewinnen wir beim Dienst immer mehr, als wir einsetzen. Klammer zu. In der vierten Barmer-These wird nun etwas noch darüber gesagt, wie der Dienst in der Gemeinde getan werden soll. Es ist ein Dienst, der der gesamten Gemeinde anvertraut und befohlen ist. Der gesamten Gemeinde. Das heißt, es soll keine aktiven und passiven Leute in der Gemeinde geben. Natürlich, der eine kann mehr, der andere kann weniger, der eine hat mehr Zeit als der andere, keine Frage. Aber dass jeder und jede an seiner und ihrer Stelle dient. Was es nicht geben soll, und Jesus sagt ja in Matthäus 20, das ist in der Welt normal, was es nicht geben soll, dass es ein oder mehrere Herrscher in der Gemeinde gibt. Damals im NS-Staat gab es das Führerprinzip, nach dem Motto, Führerbefehl, wir folgen. Das soll es in der Gemeinde nicht geben. So wie Jesus es ja, wie gesagt, Matthäus 20 gesagt hat. Also in der Gemeinde soll es nicht so zugehen wie in manchen Staaten dieser Welt, wo Herrscher ihre Völker niederhalten, die Mächtigen ihnen Gewalt antun, wo Gewalt ausgeübt wird, zumindest mit Ellenbogen gekämpft wird. Und das gibt es überall, auch bei uns. Oder um es mit der vierten These zu sagen, die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe die Kirche sich abseits von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben oder geben lassen. Also, keiner kann sich hinstellen in der Gemeinde und sagen, ich habe immer Recht. Egal, was er für einen Titel hat, ob er Pfarrer ist, Superintendent, Presbyter oder was auch immer. In der Nazizeit sollte das Führerprinzip auch auf die Kirche übertragen werden. Am 23. September 1934 setzte eine Synode Ludwig Müller als neuen Reichsbischof ein. Der sollte dann über alles bestimmen können. Deshalb hier der Protest aus Barmen. Übrigens, das ist heute ein Grund dafür, dass wir in der Kirche sehr vorsichtig sind mit Führungsfiguren. Wer den Ratsvorsitz hat in der evangelischen Kirche in Deutschland, kann zum Beispiel nicht entscheiden, was in der westfälischen Kirche geschieht. Und die Presbyterien haben, gerade bei uns im reformierten Siegerland, einen großen Einfluss. Ein Superintendent kann nicht einfach ein Presbyterium vorschlagen, ihr müsst aber das oder das. Es gibt übrigens so eine schöne Geschichte aus Oberfischbach aus der Nazizeit, wo die mal einen kritischen Brief geschrieben haben vom Presbyterium Oberfischbach und haben unterschrieben mit die Bischöfe aus Oberfischbach. Fand ich schön. Das zeigt nochmal, welche Bedeutung die Presbyterien haben. Nun kann man auch fragen, ja, und wie soll dann Gemeinde geleitet werden? Wie soll das funktionieren? Soll es so eine Art Basisdemokratie geben? Sollen alle über alles entscheiden können? Das gäbe natürlich nur Chaos. Schauen wir wieder in die vierte Barmer These. Da ist ja auch von Ämtern die Rede. Also es ist gut und richtig, dass es Leute gibt, die eine besondere Verantwortung haben. Und das ist ja auch eine Herausforderung, sich dieser Verantwortung zu stellen. Ich las vor ein paar Tagen den Satz, heute will niemand mehr leiten, weil man kriegt da zu viel Kritik. Also Hochachtung vor Leuten, die Verantwortung übernehmen. Aber diese Verantwortung geschieht sozusagen stellvertretend. Die Ämter sind die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes, heißt es in Barmen. Weil eine Gemeinde eben nicht immer alles mit allen entscheiden kann, muss es Ämter geben. Aber es ist wichtig, nicht zu vergessen, es geht letztlich immer um die ganze Gemeinde. Ein Pfarrer und ein Presbyterium können sich nicht einfach über den Willen der Gemeinde hinwegsetzen. Und darum ist auch vorgegeben und auch richtig, dass es regelmäßig Gemeindeversammlungen gibt, wo über alles gesprochen werden kann. Entscheidend ist natürlich, wie die, die ein Amt haben, also egal, Pfarrer, Presbyter, Superintendenten, wer auch immer, wie die sich selbst verstehen, eben als Diener. Wie sagt Jesus, Matthäus 20, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Ich habe mal den schönen Satz gehört über Hauptamtliche, also Leute, die für ihren Dienst in der Kirche bezahlt werden, den Satz, die Hauptamtlichen sind die Diener der Ehrenamtlichen. Also, ihr Ehrenamtlichen, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht, meldet euch. Wenn ich meine Mitarbeit als Dienst verstehe, heißt das aber auch, es geht letztlich nicht um mich. Es geht nicht um meine Ehre. Ich tue das, was ich tue, für Gott, für Jesus, für die Menschen. Und das verändert meine Mitarbeit. Dann bin ich zum Beispiel nicht beleidigt, wenn ich mal irgendwo nicht erwähnt werde oder wenn ein anderer mal eine andere Meinung hat als ich. Das wäre doch schön, wenn Gemeinde so funktionieren würde. Und die Voraussetzung, dass alle sich als Dienerinnen und Diener verstehen. Sonst kann die Sache nämlich auch kippen. Dass ein paar sich denen nämlich dann vielleicht gar nicht so viel einbringen, aber dafür umso lauter meckern. Oder dass einige sich eben nicht als Diener verstehen, sondern als eine Art Aufsichtsrat. Und dann meinen, alles, was andere dann machen, beurteilen zu können und zu müssen. Wenn unser Dienst ein Dienst für Gott ist, heißt das auch, er allein beurteilt uns. Er allein kennt unser Herz. Er kennt mein Herz, er kennt ihr Herz, er kennt dein Herz. Und er kennt auch das Herz dessen, über den ich gerade irgendwas denke oder sage. Er weiß es, warum wir Dinge machen. Und wenn wir in diesem Dienst, in der Verantwortung vor Gott zusammenstehen, können wir uns eigentlich gegenseitig nicht mehr verurteilen. Dann ist die Frage nicht, wie dient der andere, sondern die Frage ist zuerst, wie diene ich denn? Wir haben heute nach dem Charakter der Gemeinde gefragt. Wir sahen, die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die für Jesus steht und das geschieht durch das gemeinsame Dienen. Und wenn uns das vor Augen steht, dann müssen wir uns auch nicht über unwichtige Fragen streiten. Sondern wir können uns freuen über die Gemeinde und sagen, wunderbar, wie der Herr seine Gemeinde führt, wie er die Gemeinde verbindet, wie er unterschiedliche Menschen verbindet. Das ist ein Wunder. Und wie er unterschiedliche Menschen gebraucht auf seine Weise. Und so wünsche ich uns viel Freude über die Gemeinde. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns in deine Gemeinde hineingestellt hast. Schenk, dass wir auch in der Gemeinde zusammenstehen und dass wir dir dienen und gemeinsam und an jeder an seiner Stelle zeigen, du bist der Herr. Amen.
Lass uns zusammen Fürbitte halten und das Vaterunser beten und ich bitte, wer kann, dazu aufzustehen. Herr, Dank sagen wollen wir dir. Dank sagen dafür, dass wir heute hier zusammen sein können, um ja Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft untereinander als deine Gemeinde und insbesondere Gemeinschaft mit dir. Unsere Bitten bringen wir nun für dich, vor dich und möchten dich bitten, dass du dich unseren Dingen annimmst, die uns am Herzen liegen. Du siehst die Menschen um uns herum, die krank sind, die Dinge, die uns selber vielleicht belasten. Und wollen dich bitten, dass du uns Hilfe schenkst, dass wir auch Hilfe sein können für die Menschen, die uns brauchen, die traurig sind, die wir trösten können. Gib uns dafür deine Kraft. Du siehst die Christen in Verfolgung, die aufgrund ihres Glaubens und weil sie mit dir im Alltag unterwegs sein wollen, nicht frei leben können, die im Gefängnis sitzen oder sich in Kellern oder in anderen Verstecken treffen müssen. Wir wollen dich bitten, dass du ihnen Kraft gibst. Und dass sie Hoffnung haben in dir. Du siehst auch all die Menschen in den Kriegsgebieten dieser Welt, ganz besonders in Israel, in der Ukraine und in all den anderen Gebieten, wo Menschen einfach leiden, wo Macht ausgeübt wird und wo persönliche Interessen auch oftmals im Mittelpunkt stehen, von wenigen, wo viele leiden müssen. Wir wollen dich bitten, gib allen, die die Möglichkeit und die Macht haben, einzugreifen, auch die Kraft und den Mut, die richtigen Worte zu finden, um Leid zu lindern und Kriege zu beenden. Herr, wir wollen dich auch bitten für uns. Schenke du uns immer wieder Zeit, auf dich zu sehen, auf dich zu hören, ein offenes Herz, dass wir unsere Nächsten erkennen, dass wir hingehen und füreinander da sind. Wir wollen dir Dank sagen für all die Menschen, die sich in der Gemeinde einbringen. Wollen dich aber auch bitten, und du siehst, wie viel noch an deinem Reich zu bauen ist, dass wir immer wieder Lust haben und uns besonders auch die Zeit nehmen in der Gemeinde, in CVM-Gruppen, wo auch immer in deinem Reich Hilfe benötigt wird, mitzumachen. Besonders wollen wir dich auch bitten für die Freizeit vom CVM Seelbach, die derzeit in Österreich stattfindet, Herr. Sei du auch bei ihnen, halte du deine Hand schützend, segnend über sie und schenke ihnen eine gute Gemeinschaft und dass sich keiner verletzt. Und so wollen wir dich jetzt bitten, auch für uns, schenk du uns Ruhe und Ruhezeiten in unserem Alltag, dass wir immer wieder hin zu dir gehen können, auf dich hören, auf dich schauen. Und alles, was uns sonst noch am Herzen liegt, beten wir nun gemeinsam in dem Gebet, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen.